You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Moin Moin und guten Tag zu den Antifa-News für den 16.8. Wir blicken heute auf Angriffe. Ein Angriff liegt da schon 2,5 Jahre zurück. Der Angriff nämlich auf den Leipziger Stadtteil Connewitz, der von Neonazis und rechten Hooligans begangen wurde. Und nun, nach 2,5 Jahren, kommt endlich die juristische Aufarbeitung mit 100 Prozessen gegen 200 Personen. Der erste Prozess, der beginnt heute. Wir wollen zurückblicken, was damals passiert ist. Und wir blicken auf einen Angriff auch zurück, der gar nicht so weit zurückliegt. Nämlich Anfang August gab es einen Angriff in Magdeburg auf das Libertäre Zentrum. Wir schauen auch in die Hafenstraße 7 in Halle, denn in dieser Woche wird die Räumungsklage gegen die Hasi in der Hafenstraße verhandelt. Doch zunächst ein Blick auf Listen, auf denen sich 35.000 Namen befinden. Namen von Personen, die als Feinde ausgemacht wurden.
35.000 Menschen. So viele stehen mit Namen, mit Adresse, mit Telefonnummer auf Listen, die Neonazis von ihren politischen Gegnern zusammengetragen haben. Diese Feindeslisten, wenn man sie so nennen möchte, hat die Polizei in den vergangenen Jahren bei Razzien, bei Ermittlungen zusammengetragen. Viel mehr als diese Listen zusammengetragen hat die Polizei dann aber auch nicht gemacht. Denn kaum einer dieser Feinde wurde darüber informiert. Deshalb ist auch nicht so richtig klar, wer eigentlich alles draufsteht auf diesen Listen. Die Vermutung liegt aber nahe, dass da auch Journalisten drunter sind. Der Deutsche Journalistenverband hat deshalb doch ein paar Aufklärungsmomente setzen wollen und gesagt, na, Bundeskriminalamt, könnt ihr da mal ein bisschen genauer hinschauen? Henrik Zörner ist aktiv beim Deutschen Journalistenverband und wir hören ihn über diesen Umstand.
Es ist nur bekannt, dass da offensichtlich Namen und Adressen von Menschen stehen, die den Rechtsextremen ein Dorn im Auge sind. Also von denen, die sich für die Demokratie einsetzen, die gegen Rechtsextremen sich engagieren, die den Rechtsextremisten schon mal irgendwann aufgefallen sind. Wir vermuten, dass es da auch Journalisten gibt, weil es ja auch etliche Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich mehr oder minder intensiv mit dem Thema Rechtsextremismus auseinandersetzen, die insofern Hassobjekte der Faschos sind. Von den 25.000 Menschen sind 3 informiert worden, dass sie auf solchen Listen stehen. Diese 3 sind Personen, die sich in Zeugenschutzprogrammen befinden, die also sowieso einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt sind. Das ist es aber offensichtlich gewesen. Es gibt bislang keine Erkenntnisse darüber, was das Bundeskriminalamt ansonsten noch gemacht hat. Wir vermuten gar nichts. Und es ist auch nicht bekannt, ob die Landespolizeien, die vom BKA wahrscheinlich, kann man aber auch nur vermuten, von zumindest der Existenz dieser Listen informiert wurden. Wir wissen eben auch nicht, ob die Landespolizeien irgendetwas unternommen haben. Also alles in allem, da ist viel dunkel. Niemand weiß genau, was eigentlich passiert ist. Immerhin geht es um Feinde von Rechtsextremisten, also um Menschen, die erhöhter Gefahr ausgesetzt sind.
Und das sollen 35.000 Menschen sein, die derzeit auf verschiedenen sogenannten Feindeslisten von Nationalisten stehen. Das hat die Bundesregierung übrigens vor ein paar Tagen mitgeteilt, auf eine Anfrage dort im Parlament. Es geht um 3 Listen. Einmal um eine Liste des NSU, des sogenannten NSU, einmal um eine Liste des Bundeswehrsoldaten Franco A. und einmal um eine Liste einer sogenannten Prepper-Gruppe. Nordkreuzhaus heißt die, aus Mecklenburg-Vorpommern. Prepper sind ja Leute, die sich präparieren für die Zeit nach dem Ausnahmezustand oder Zusammenbruch, je nachdem. Interessant an all dem ist die Einschätzung der Sicherheitsbehörden, nämlich, dass diese Listen keine Gefahr darstellen. Dass die meisten der Menschen, die auf diesen Listen stehen, auch gar nicht darüber informiert werden müssen. Die Bundesregierung, auch die Behörden reden sich damit raus, das sei sowieso nicht ihre Aufgabe, sondern Aufgabe der Landeskriminalämter und ein Eingeständnis, dass man es derzeit mit einer sehr gefährlichen und sehr aktiven rechtsterroristischen Struktur zu tun hat, findet man da nicht. Man sagt im Gegenteil häufig, das sind dumme Jungenstreiche, vielleicht auch waffennahen, ist eine ganz abstrakte Gefahr. Man sagt, das sind Einzelpersonen, die, wenn überhaupt, ganz lokal begrenzt, so ein bisschen organisiert sind. Henrik Zöllner blickt auf die Folgen dieser Listen für Journalisten.
Kolleginnen und Kollegen, die betroffen sind, das wissen wir aus vielen Kontakten, die wir mit denen haben, haben vor allem das Problem ihrer eigenen Angst, denn das sind ja auch nur Menschen und keine Schreibmaschinen, ihrer eigenen Angst, Herr zu werden. Das heißt, sie müssen immer noch ihren Job weitermachen, sie müssen den Job gut und engagiert machen und nicht deshalb, weil das andere von ihnen verlangen, sondern weil das in der Regel ihr eigener Anspruch ist. Und sie müssen darüber hinaus aber auch mit der Unsicherheit, die es ja auf jeden Fall ist, Angst vielleicht nicht bei jedem, klarkommen. Wenn man weiß, man ist im Visier von anderen Leuten, die überhaupt keine Probleme damit haben, mal schnell zuzuschlagen oder vielleicht sogar noch Waffen einzusetzen. Das ist, naja, ich sag's mal, mindestens ein Kunststück, mit diesem Konflikt, mit diesem eigenen inneren Konflikt klarzukommen.
Henrik Zöllner vom Deutschen Journalistenverband über die Folgen für Journalisten der von Nationalisten angelegten Feindeslisten. Einer der Beschuldigten ist übrigens Polizist und hat in dieser Funktion Zugang zu gesperrten Meldedaten. In Mecklenburg-Vorpommern sind da vor allem Politiker und Politikerinnen der Linken in den Fokus geraten in diesen Listen. Wenn man sich dann die Mühe macht, sich den Zugang zu gesperrten Meldeadressen zu verschaffen und dazu noch Zugang zu Waffen hat, wenn man zum Beispiel Polizist ist, dann könnte das ja durchaus als Gefährlichkeit eingeschätzt werden. Anders sehen das da wohl die Behörden, zumindest aktuell. Die fahren eher die Strategie, das zu bagatellisieren. Wirkt ein bisschen sachfremd, meint auch Henrik Zöllner vom Deutschen Journalistenverband.
Da scheint immer noch ein hohes Maß an fehlender Sensibilität vorzuherrschen. Möglicherweise ist es auch einfach deshalb, weil die Denke immer noch in den Köpfen ist, das haben wir immer schon so gemacht und da brauchen wir keine Veränderung. Ich kann da keine schlüssigen Antworten geben, aber diese Antworten müsste natürlich eigentlich schon das BKA bzw. die politisch Verantwortlichen des BKA geben können. Also Druck ist nötig. Das ist das Einzige, was hilft. Das ist ja auch der Grund, warum wir mit der Forderung, die Journalistinnen und Journalisten auf den Feindeslisten zu informieren und überhaupt Transparenz zu diesem Thema herzustellen, warum wir uns mit dieser Forderung gleich an die Öffentlichkeit gewandt haben. Weil wir wissen, dass es nichts bringt, wenn man einen Brief schreibt an den Chef des BKA, sondern das funktioniert nur darüber, dass man Öffentlichkeit herstellt. Und je mehr Menschen sich für dieses Thema interessieren, je mehr Menschen sich auch an die Behörden wenden und Aufklärung fordern, desto eher gibt es eine Chance, dass sich da was tut.
Wir blicken nach Leipzig. Vor 2,5 Jahren wurde der alternative Leipziger Stadtteil Konnewitz von Neonazis und rechten Hooligans angegriffen. Am 11. Januar 2016 versammelten sich etwa 250 Personen in dem Stadtteil. Die Gruppe zog dann durch die Wolfgang-Heinze-Straße und zerstörte dort Schaufenster von Läden und Cafés, zündete einen Sprengsatz und legte Brände. Auch eine Wohnung brannte aus. Nach einigen Minuten setzte die Polizei die Gruppe fest und fesselte die Beteiligten mit Kabelbindern. Der Angriff war der größte Neonazi-Angriff in Leipzig seit den 1990er Jahren und er wurde langfristig vorbereitet. Die Täter reisten aus verschiedenen Bundesländern an und sammelten sich zunächst an einer Autobahnraststätte. Dort wurden sie dann von einem ehemaligen NPD-Stadtratskandidaten instruiert. Der Zeitpunkt für den Angriff schien speziell gewählt zu sein, da sich ein Großteil der Bewohner und Bewohnerinnen von Konnewitz gar nicht im Viertel befand, weshalb es auch zum Glück keinen Angriff auf Personen gab.
Also das Markante war, dieser 11.1. war der Tag, an dem Legida, der, ich sag nochmal, radikalere Ableger von Pegida aus Dresden, in Leipzig sein einjähriges Bestehen gefeiert hat. Und es gab natürlich vielfältige Proteste. Im Vorfeld war es so, dass es eine Kriminalisierung des linken Protestes gab. Also da wurde Linksextremismus und gewalttätige Auseinandersetzungen wurden an die Wand gemalt vom Verfassungsschutz Sachsen. Und ja, also ich persönlich war bei diesen Protesten und ich weiß noch genau, dann kamen die ersten SMS- und Twitter-Meldungen aus dem Leipziger Süden. War also ein cleverer Zeitpunkt. Die meisten Menschen, die politisch engagiert sind, waren in der Innenstadt und haben gegen Legida protestiert. Und währenddessen hatten sich so gegen 19 Uhr und über 250 Neonazis, Hooligans, also dieses Milieu in Konnewitz quasi abgeparkt, war zu Fuß Richtung Konnewitzer Kreuz gelaufen und hatte dann in der Wolfgang-Heinze-Straße quasi so eine Verwüstungsspur tatsächlich hinterlassen.
So beschreibt Jule Nagel von der Linken den Angriff auf Konnewitz. Die juristische Aufarbeitung dieses Angriffs, die lief lange schleppend. Bis Anfang dieses Jahres gab es in dem Zusammenhang erst 2 Verurteilungen. Angesichts von 2 Jahren Ermittlung und über 200 Tatverdächtigen war das nicht viel. Die Gerichte begründeten dies damit, dass es schwer sei, den verdächtigen Personen eine eindeutige Tatbeteiligung zu beweisen. Doch mittlerweile, vielleicht auch durch Druck aus dem Stadtteil selbst, ist die Justiz in den Ermittlungen vorangekommen. Wie die Zeitschrift Der Rechte Rand berichtet, will die zuständige Staatsanwaltschaft Leipzig nun fast alle Beschuldigten in mehreren Prozessen vor das Amtsgericht Leipzig bringen. Auch die Amtsgerichte Grimma, Torgau und Eilenburg sollen mit einbezogen werden. Insgesamt wird es mehr als 100 Verfahren gegenüber 200 Personen geben, die da in den nächsten Monaten eröffnet werden sollen. Die meisten Anklagen wurden bereits zugelassen. In wenigen Fällen dauern die polizeilichen Ermittlungen noch an. Ein Verfahren wurde eingestellt. Der erste Prozesstermin wurde für heute angesetzt. Angeklagt sind da zwei Männer, Dennis W. und Martin K. Ihnen wird schwerer Landsfriedensbruch vorgeworfen. Der Prozess ist auch der Auftakt einer Durchleuchtung der bundesdeutschen Neonazi-Szene. So bleibt zumindest zu hoffen. Denn wenn man sich anschaut, wer bei dem Überfall auf Connewitz dabei war, zeigt sich eine weite Vernetzung zwischen Neonazis und rechten Hooligans bundesweit.
Die Fäden reichen vor allem sozusagen, also Sachsen stellt mit 80% von Nazis, die dort anwesend waren, natürlich den Großteil dar. Und da kann man sagen, das reicht bis zur Gruppe Freital über die Freie Kameradschaft Dresden, die ebenfalls gerade vor Gericht steht wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, alles wegen Angriffen auf Geflüchtete, auf Linke und so weiter. Reicht dorthin, reicht vor allem, das macht das Gros auch aus, in dieses Fanmilieu des ersten FC Lok Leipzig. Da gab es jahrelang die rechte Fangruppierung Szenario Lok. Da sind sehr viele dabei, aber es geht eben auch bis nach Niedersachsen mit zwei Personen. Es geht auch nach Sachsen-Anhalt, eine Handvoll Personen nach Berlin, nach Thüringen, wo eben auch Neonazis aus dem ganzen Spektrum, Kameradschaftsszene, aber auch NPD, die Rechte und vor allem auch rechtes Fußballmilieu, die dort zusammengekommen sind. Und es ist eine konzertierte Verabredung gewesen. Es gab eigentlich auch schon Warnsignale im Vorfeld. Also konkret die Freie Kameradschaft Dresden hatte ein paar Tage vorher einen Tweet abgesetzt und nach Leipzig mobilisiert und war dann sozusagen mit Akteuren auch dort vor Ort. Das wurde alles nicht gesehen von den Behörden.
Nicht nur, dass die Polizei nichts von dem Angriff gewusst haben will. Aus Chats der mutmaßlichen Angreifer geht hervor, dass sie am Tattag interne Informationen der Polizei hatten, die dann auch im Internet erschienen. Unter anderem eben auf dem Twitter-Account der NPD Leipzig und von Legida selbst. Woher die Daten stammen, konnte nicht ermittelt werden. Doch in den Chats der Angreifer fällt der Name eines Gesinnungsgenossen, der sie beschafft haben soll. So berichtet es der rechte Rand. Die nun startenden Verhandlungen vor dem Amtsgericht Leipzig und anderen Gerichten könnten also auch eine Gelegenheit sein, die Hinterleute der Aktion zu enttarnen und zu klären, ob die Aktion eben nicht doch im Vorfeld hätte auffliegen können. Die nun startenden Verhandlungen sind aber auch für die Betroffenen des Angriffs in Connewitz wichtig. Denn der Angriff hat nicht nur einen immensen materiellen Schaden verursacht.
Ja, zunächst mal war natürlich war der Schock riesig, weil jetzt ist ja vollkommen klar, dieser Angriff war ein ganz gezielter, politisch motivierter, auch in Connewitz würde man sagen, das einzige Viertel in Sachsen, der einzige Stadtteil in Sachsen, der tatsächlich einen Gegenentwurf zu dieser sächsischen rassistischen rassistischen Normalzustand ist. Und natürlich hat das Connewitz verletzt. Also hat geschockt auf einer psychologischen Ebene und natürlich gab es auch einen großen Sachschaden. 23 Läden sind zerstört worden. Also es gab Aufregung im Viertel. Es gab auch Phasen, wo sich Leute wirklich doll vernetzt haben, wo auch Sicherheitsmodi eingezogen wurden, wo vereinbart wurde, mehr miteinander zu sprechen und enger zusammenzurücken. Aber man muss jetzt auch nach zwei Jahren sagen, dass das so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen ist. Durch eine großartige Spendenkampagne vom Roten Stern und der Amadeo-Antonio-Stiftung sind, glaube ich, über 40.000 Euro zusammengekommen, sodass alle Schäden ja doppelt, dreifach beglichen werden konnten. Natürlich bleiben aber diese Schäden zu wissen, dass man auch verletzlich ist. Man muss trotzdem kritisch sagen, dass relativ schnell dieser Anfangsimpuls jetzt relativ schnell wieder vergessen wurde. Also wir haben das jetzt gemerkt beim Austeilen der Plakate für eine Veranstaltung zwei Jahre danach, haben Leute tatsächlich gefragt, wie steht's denn eigentlich und kann sowas wieder passieren und so. Und das ist eigentlich schade, so dass dieser Gute in dem Schlechten, nämlich dass man sich bewusst wird, wo man lebt und wie wertvoll das ist, der irgendwie nicht ordentlich aufgefangen wurde und verstetigt wurde. Das ist so ein bisschen, wird sich vielleicht auch zeigen, also hoffe ich zumindest, dass Leute sich sozusagen auch outen, ob zum Beispiel Nebenklagen laufen. Darüber ist viel zu wenig bekannt. Also mir ist bekannt, dass drei Anwohner bzw. Geschäfte Nebenklage an Vertretungen sozusagen in Anspruch nehmen, also dann auch zivilrechtlich wahrscheinlich Schäden begleichen können und auch zu einer zum gewissen Recht kommen, vielleicht wenn man das jetzt für so ein Gerichtsverfahren das Wort sozusagen in Anspruch nehmen will. Genau, also ich erhoffe mir nochmal so einen Impuls jetzt auch zwei Jahre danach, auch vor dem Hintergrund, dass eben fast nichts passiert ist von Seiten der Behörden.
Genau dieser lange fehlende Impuls, der kommt nun. Heute startet der erste Prozess von über 100 Prozessen gegenüber 200 mutmaßlich Beteiligte des Angriffs auf Connewitz. Zu den Erwartungen, was diese juristische Aufklärung des Angriffs bewirken kann, äußert sich Solvay Höppner vom Kulturbüro Sachsen e.V. in einem Interview mit ZDF heute bedacht. Zwar würde eine Verurteilung erst einmal bedeuten, dass Leute aus dem Verkehr gezogen werden, aber die Strukturen würden laut Höppner aktiv bleiben. Eine Schwächung der Szene sei insofern zu erwarten, als dass solche Prozesse dazu führen, dass die Gewalt in dem Augenblick, in dem ein starker polizeilicher Ermittlungsdruck eingesetzt hat, zumindest in der Öffentlichkeit zurückgeht. Doch neben der ordnungspolitischen Aufklärung sei auch eine gesellschaftliche Dimension wichtig, denn viele Menschen würden laut Höppner Rechtsextremismus nicht wahrhaben wollen. Das sei ein gesellschaftliches Phänomen, mit dem man sich mehr auseinandersetzen müsse. Menschen, die gegen Rassismus, Antisemitismus und Gewalt auftreten, müssten die entsprechende öffentliche Wertschätzung erfahren und sehen, dass dieses Engagement auch politisch unterstützt wird. So meint es Solveig Höppner. Bis dahin ist es noch ein langer Weg. Gerade in Sachsen, wo nun eben die Prozesse gegen die Beteiligten des Angriffs auf Connewitz vor 2,5 Jahren anlaufen. Wie lange es dauern wird, bis Urteile gegen die Angeklagten gesprochen sind, lässt sich gegenwärtig noch nicht abschätzen. Für das erste heute anlaufende Verfahren sind zunächst einmal 2 Verhandlungstage angesetzt. Und von dem Angriff auf Connewitz vor 2,5 Jahren blicken wir nun auf einen Angriff, der sich Anfang August in Magdeburg ereignet hat.
An dieser Stelle berichten wir über einen Angriff gegen ein linkes Zentrum in Magdeburg. Am 4. August, da kam es vor dem libertären Zentrum zu Steinwürfen durch Fenster. Außerdem wurden ein Umsonstladen, Regale und eine Statue umgeworfen, die vor dem Haus stand.
Genau, kurz vor 5, sagen wir mal, haben wir die ersten Geräusche gehört draußen. So, das war Reifenquietschen, Scheppern. Erstmal so ein paar Leute, die dadurch schon wach geworden sind, haben kurz mal rausgeguckt, gedacht, irgendwie vielleicht Fahrerflucht oder irgend sowas. Es ist dann noch ein Auto vorbeigefahren. Dann haben uns Nachbarinnen berichtet, dass sie sich scheinbar dann am Marianenplatz, das ist eine Haltestelle, da standen sie scheinbar kurz. Dann sind sie irgendwie mit den Autos zurück, das haben ein paar Leute von uns dann auch mitbekommen, sind dann so auf und ab gefahren. Das war jetzt erstmal so, ja, okay, passiert häufiger, ist halt auch eine Hauptstraße, da gucken Leute auch einfach nur mal so, weil das Haus auffällig ist, raus. Sahen aber schon so ein bisschen komisch aus. Dann sind sie scheinbar ausgestiegen, haben bei einer Person durch ein offenes Fenster einen Stein geworfen. Die Person hat halt hinter dem Fenster gelegen und der Stein hat sie halt glücklicherweise nicht getroffen. Und die Person hat halt ein paar anderen Leuten dann Bescheid gesagt. Ich glaube, wenn man guckt, dann haben die weiter Steine geworfen, noch vom Haus halt weitere Sachen umgeworfen, haben 2 Scheiben durchgeworfen, beziehungsweise durch ein offenes Fenster nochmal einen Stein geworfen, haben nur 2 Fenster getroffen, der Rest ging gegen die Wand, haben aber schon relativ große Steine geworfen, also einen Stein, der durchs Fenster geflogen ist, das war schon so ein halber Backstein. Von polizeilicher Seite haben wir aus einer Pressemitteilung von der Polizei erfahren, da steht ja auch drin, dass sie einen Fahrer von einem erkannten PKW angehalten haben und den Fahrer dann irgendwie mit 1,1 Promille erwischt haben und dann auch festgestellt wurde. Wir konnten aber auch schon selber anhand von den Kennzeichen bzw. auch von Fotos Leute halt irgendwie klar der rechten Szene, also wir konnten die schon auch einer teils organisierten Szene, da konnten wir schon Zuordnungen zutreffen.
Das berichtet einer der Aktivisten vom Libertären Zentrum in Magdeburg. Einen detaillierten Bericht, den findet der interessierte Hörer, die interessierte Hörerin auf der Facebook-Seite des Infoladens Salbke. Solche Angriffe auf das Libertäre Zentrum seien allerdings nicht besonders häufig.
Also es war seit längerem, sag ich mal, der erste intensive Angriff. Sonst sind so Flaschen, die aus so vorbeifahrenden Autos, weiß man nicht, ob die Leute entweder einfach nur so rauswerfen oder halt irgendwie schon gezielt aufs Haus. Man hört es auch manchmal, dass sie dann doch das Haus treffen oder hört mal irgendwie so irgendwelche Nazi-Parolen rufen. Aber das ist eher so, ja, besoffen und das ist eine Straße, das ist eine Hauptstraße. Deswegen so in der Intensität gab es längere Zeit keinen Angriff.
Hinweise oder Soli-Erklärungen, die können an infoladen-md@riseup.net oder an liz-md@riseup.net geschickt werden. Aber nicht nur in Magdeburg gibt es linke Zentren und nicht nur in Magdeburg gibt es Menschen, denen das scheinbar nicht gefällt. Wir berichten an dieser Stelle von der Hasi. Die Hasi, das ist ein Hausprojekt in der Hafenstraße Nummer 7 in Halle. Und auch dort gab es letzte Woche Angriffe.
Jeder, der die Hasi kennt, kennt vielleicht diesen Betonhasen, der dort auf dem Pfeiler stand, der auch auf den Demoplakaten immer drauf gewesen ist. Und irgendwelche Leute fanden es lustig, den zu entfernen und sogar mitzunehmen. Plus, dass am Gartentor Transpis hing zu verschiedenen Themenprojekten. Die wurden abgerissen. Auch so die Transpis für diese Seenotrettungssachen, die letzte Woche waren, wurden irgendwie abgerissen. Genau, und das irgendwie an 2 Tagen hintereinander.
Am Freitag, den 10. August, gab es dann schließlich einen Vorfall, bei dem auch eine Person bedroht wurde. Die Hasi schreibt dazu auf ihrer Facebook-Seite, dass eine Person mit einem Teppichmesser bedroht worden sei. Verletzungen habe es allerdings keine gegeben.
Genau, das war dann irgendwie so gegen 11. Irgendwie kam eine größere Gruppe von Leuten. Genau, dann sind halt Leute raus und da ist es irgendwie zu Auseinandersetzungen gekommen und Beschimpfungen. Also für uns ist relativ klar, dass es in irgendeiner Weise so einen rechtsradikalen Hintergrund hat, zu jetzt Spekulationen, welche Gruppierung das genau gewesen sein könnte. Da sind wir noch am Nachforschen.
Soweit ein Aktivist aus der Hasi. Auf Facebook äußerte sich die Hasi zu dem Angriff vom Freitag dann mit den Worten: Jetzt erst recht, Hasi bleibt. Wer sich dieser Losung anschließen möchte und dem auch nochmal Ausdruck verleihen will, der sei hiermit auf die Gerichtsverhandlung der Räumungsklage gegen die Hasi hingewiesen. Denn zu Beginn dieses Jahres lief der Nutzungsvertrag aus, den der Kapuze e.V., der das Haus in der Hafenstraße 7 nutzt, mit der HWG geschlossen hatte. Die HWG, die Hallische Wohngesellschaft, die wollte diesen Nutzungsvertrag allerdings nicht verlängern. Ausweisobjekte für das Projekt Hasi gibt es allerdings keine. Deswegen will die Hasi da bleiben, wo sie ist.
Freitag, 9.30 Uhr, Landgericht Halle. Alle dürfen kommen, müssen kommen, sollen kommen. Unsere Perspektive darauf ist so ein bisschen zwiegespalten. Also wir haben halt so diese juristische Gemengelage von Eigentumsrecht und hast du nicht gesehen. Die scheint eigentlich relativ eindeutig zu sein. So, das Haus ist nicht unseres, es gehört jemandem anders und der will es gerne, dass wir nicht mehr da drin sind. Unser Argument ist halt nicht so richtig ein juristisches, sondern eher so ein, dass unsere Position ja ist, dass die HWG als Eigentümerin eigentlich nichts vorhat mit diesem Gelände, sondern dass, wenn wir raus sind, das leer steht, bis sie es vielleicht irgendwann verkaufen können und dann vielleicht irgendein Investor irgendwas drauf baut. Genau, und dass wir für so ein vielleicht rausfliegen, obwohl wir gerade das Gelände als einzigste so richtig sinnvoll nutzen. Aber wie empfänglich jetzt das Gericht für so ein Vernunftargument ist oder ob sie sich so starr an ihre Formalien halten. Also wir hoffen, dass es Freitag noch kein Urteil gibt. Also es gibt ja auch immer noch so, dass man erstmal einen Vergleich sucht zwischen den Streitpartnern. Und da bin ich auch mal gespannt, ob die HWG irgendwas anbietet. Und was, so, das sind alles so Sachen, die sind auf jeden Fall spannend.
Wie es mit der Hasi weitergehen wird, das könnte also morgen schon etwas klarer sein. Wenn nämlich die Räumungsklage gegen die Hasi in der Hafenstraße 7 nun verhandelt wird, man kann und sollte sich solidarisch zeigen und für solche soziokulturellen Freiräume auch eintreten. Und mit diesem letzten Hinweis auf einen Termin wollen wir ja auch die Antifa News abschließen für heute. Ihr könnt sie nachhören auf freie-radios.net sowie auf radiokorax.de. Ahoi, bis zur nächsten Woche.